Ja.
Wir können, okay.
Machen wir keinen Soundcheck, 1, 2, 3.
Wir können nicht bis auf 3 zählen, deshalb entfällt der Soundcheck. Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Folge, in der wir ein literarisches Debüt und seinen Autor vorstellen, den hierzulande kaum noch jemand kennen dürfte. Zumal das, was er zuvor geschrieben hatte, wohl eher in den USA gelesen wurde und eher in den Bereich Journalismus fällt. Dominik Bolloff heißt der Autor. Und Die Launen der Ziege, das ist der Titel seines ersten Romans, der im Herbst 2024, eigentlich im Sommer schon, im Conte Verlag erschienen ist. Darüber werden wir reden und aus dem Roman vorlesen. Wir, das sind diesmal der Autor Dominik Bolloff, geschrieben B-O-L-L-O-W. Und Dr. Ralf Schock, Autor, Herausgeber, Literaturvermittler und ehemaliger Leiter der Literaturabteilung des Saarländischen Rundfunks und ich eben, Theo Schneider. Was ist das für ein Roman? Die Launen der Ziege. Ralf, du erbarmst dich.
Nein, es ist keine.
Das ist ja am schwierigsten, ja.
Ja, aber es ist kein Erbarmen. Ich erzähle das gerne. Ich habe auch den Roman sehr gerne gelesen. Sehr spannender Roman im Übrigen, der gegen Ende eine unglaubliche Dramatik und Dynamik entwickelt. Aber das wollen wir ja vielleicht auch gar nicht verraten. Also der Roman kann man vielleicht so beschreiben, ist ein ungewöhnlicher Adoleszenzroman vor dem Hintergrund der Saarabstimmung 1955. Der neunjährige Robert, das ist diese Hauptfigur, geboren 1946, er verlässt mit seinen Eltern, die für die Europäisierung der Saar votiert hatten, das Saarland in Richtung Marokko. Der Vater bekommt dort in der ehemaligen französischen Kolonie eine neue Arbeit, nämlich in einer Zinkgrube. Die Familie, also Vater, Mutter, Sohn, reisen in einem Peugeot 203, einem alten Peugeot, wo die Tür also nach vorne aufgeht. Das ist alles wunderbar genau recherchiert. Sie reisen über Frankreich und Spanien und kehren dann nach ein paar Jahren wieder an die Saar zurück. Der Roman umfasst einen Zeitraum von etwa 5 bis 6 Jahren. Im Mittelpunkt steht Robert, der Junge, aus dessen Perspektive auch erzählt wird. Der Vater ist offenbar sehr dem Alkohol zugetan. Die Mutter, sie heißt Marlies, recht unzufrieden und leidet an ihrer Ehe. Und sie spricht auch kaum oder nicht Französisch, was natürlich in diesem neuen Land nicht sehr von Vorteil ist. Auf der Reise dabei, jedenfalls zu Anfang, ist ein Hund, Labakan, der geht mit auf die Reise. In dem Roman treten eine ganze Reihe von Menschen und auch Tieren auf. Etwa die 40-jährige Bon Halima, also eine Gehilfin der Mutter in der Küche, die kocht und kümmert sich auch um den Jungen. Sie ist etwa 40 Jahre alt. Dann gibt es eine junge Frau, Veronika oder Veronique. Der Vater dieses Mädchens heißt Dr. Alois, der ist Apotheker und Arzt. Naja, kann man das vielleicht verraten? Jedenfalls, er scheint kein besonders gutes Verhältnis zu seiner Tochter zu haben. Es scheint, dass er sie misshandelt oder prügelt. Und das wird auch nicht so richtig klar, aber man kann es aus dem Roman rauslesen. Dieser Dr. Alois hat ein Verhältnis mit Marlies, also mit der Mutter des Jungen. Die Tiere, die da auftreten, sind vor allen Dingen zwei. Die titelgebende Ziege Reni und eine Schildkröte namens Gustav. Diese Ziege ist was ganz Besonderes. Die Mutter findet sie auf dem Markt. Halima will ihr abraten, sie zu kaufen. Die Mutter will sie unbedingt kaufen. Aber diese Ziege hat eine tiefe Kopfwunde, die blutet. Eine Menge Eiter tritt aus ihrem Ohr aus. Sie lahmt und ist apathisch und stinkt. Sie hat sogar Durchfall, erbricht dauernd. Aber die Mutter lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken. Sie will diese Ziege irgendwie gesund pflegen und lädt die ins Auto, bringt die nach Hause und kümmert sich über eine längeren Zeitraum um diese Ziege. Und es gelingt ihr auch, sie ist dann, irgendwann ist sie wieder gesund und lebt sozusagen in der Familie. Ja, und der Junge, der Protagonist, aus dessen Perspektive alles erzählt wird, der ist am Anfang 9 und am Ende des Romans ist er ungefähr 15 und da ahnt man natürlich schon, dass es möglicherweise da zu einer Freundschaft mit dieser vorhin erwähnten Veronique oder Veronika kommt und so kommt es auch. Und ja, soweit vielleicht erstmal die Zusammenfassung, dass der Schluss noch unglaublich spannend und unerwartet wird, das habe ich ja schon erwähnt.
Ja, vielleicht, Dominik, liest du am besten zur Einstimmung gleich eine Passage.
Bevor du liest, Dominik, du hast eben erwähnt, der Roman ist vor 4 Jahren schon entstanden. Hm. Und man sollte wirklich, glaube ich, unbedingt erwähnen, du hast dich beworben für einen Preis, für ein Stipendium, für das Ludwig-Harrich-Recherchestipendium. Und das hast du auch jetzt fürs Jahr 2020, glaube ich, zugesprochen gekriegt.
Genau, ja.
Das heißt, das war also genau in der Zeit, als du den Roman geschrieben hast.
Genau. Also
Corona.
Ja, das stimmt. Also das fällt natürlich auch alles in die Zeit. Ich hatte, als ich mich beworben hatte, hatte ich schon angefangen zu schreiben. Das Stipendium war ja eigentlich ein Reisestipendium, das mir erlaubt hat, nach Marokko zu fahren. Das musste dann auch noch bis 2022 warten wegen Corona. Und da war das Buch schon fertig. Und ich habe dann im Nachhinein einfach viele Dinge noch ändern müssen, beziehungsweise bei manchen habe ich einfach entschieden, das ist jetzt nicht relevant, ob der Monoprix jetzt an der Hauptstraße steht oder irgendwie hinter den Treppen. Also da war ich jetzt ehrlich gesagt nicht historisch. Ich sehe das nicht als historischen Roman. Es geht mir da nicht darum, irgendwelche historischen Fakten. Ich lese das Ding rein psychologisch eigentlich.
Die Saarländer waren schon fasziniert. Das ist eben auch ein saarländisches Thema, ein ganz spezielles saarländisches Thema. Nämlich, was da passiert, passiert ja durch die Saarabstimmung, durch die Veränderung des französischen Regimes über das vorherige Bergwerk, in dem der Vater arbeitet und der sozusagen mit seinem bisherigen französischen Chef dann nach Marokko geht.
Ja. Als Ja-Sager.
Ja. Ralf, bitte vielleicht noch 2, 3 Sätze zu dem Ludwig-Harrich-Stipendium, weil ich mir vorstellen kann, oder ich weiß es auch, dass uns viele Autorinnen und Autoren hören. Deshalb die Frage, ja, ist das nur für saarländische Autorinnen
und
Autoren?
Nein, nein.
Also was sind da die Bedingungen?
Nee, es sollte schon ein Bezug.
10.000
Euro. 7.000 Euro sind für den Autor oder die Autorin und 3.000 Euro sind von den 10.000 sozusagen als Zuschuss für den Verlag, der das rausbringt. Ja? Also der ist ein bisschen geteilt, diese 10.000 Euro. Und es müssen keine Saarländer sein, aber der Roman sollte oder muss sogar irgendeine Form von Saarlandbezug haben. Ja? Der Saarlandbezug ist gar nicht so sehr jetzt auf die geografische Grenze des heutigen Saarland bezogen. Das ist auch sozusagen möglich, dass das in der Großregion spielt. Also wenn das in Lothringen oder auch ein bisschen in Rheinland-Pfalz oder im Elsass, wenn das vorkommt, wird der nicht ausjuriert. Ja?
Alle 2 Jahre oder
jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Okay.
Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Also im Endeffekt, es war ein Reisestipendium, aber wofür die 7.000 Euro gedient haben, war auch einfach mein Lebensunterhalt, ne? Weil so ein Buch schreibt sich halt nicht in einem Nachmittag.
Du warst also nicht an den Schauplätzen, also an dem Hauptschauplatz, das ist ja direkt an der Grenze von Marokko zu Algerien, du warst gar nicht da.
Doch, dort war ich, genau.
Aber später erst, oder?
Genau, später erst. Also wie gesagt, wegen Corona konnte man ja nicht reisen. Und ich bin dann, also der erste Entwurf stand zumindest schon, als ich dort war. Ja, das war auch tatsächlich spannend, weil die marokkanisch-algerische Landesgrenze ist ja geschlossen. Ich kam dann auch relativ früh dann, also je näher man Algerien kommt, kam ich auch in eine Polizeikontrolle. Und ich hatte natürlich meinen Ausweis dabei, aber ich hatte auch Fotos dabei von damals, von meiner Familie aus diesem Ort. Und die Polizisten waren auch tatsächlich viel interessierter an diesen Fotos als an meinem Ausweis. Sie haben sich dann alles angeschaut und so, ach guck mal, so sah es da mal aus und so weiter. Das war schon lustig, ja.
Dominik Polow, warum hast du dieses Thema ausgesucht? Das ist ja ein, wie gesagt, Schauplatz und Historie. Ein sehr ungewöhnliches Thema, auch wenn es nicht das Hauptthema ist, aber das zu wählen, um da die Geschichte und Geschichten eines Aufwachsenden, eines Heranwachsenden zu erzählen. Warum?
Ja, das hat sich tatsächlich einfach aufgedrängt, weil fast alle Personen in dem Buch haben eine reale Vorgabe. Also Vorbild für Robert ist mein Vater, der selbst sozusagen damals nach Marokko ausgewandert ist mit meinem Großvater. Im Endeffekt ist Roberts Vater, dann entspricht meinem Großvater, die Mutter Malise entspricht meiner Großmutter und so weiter. Was auch dann nachher, als das Buch fertig war, auch ein bisschen Unbehagen in mir ausgelöst hat, wie meine Familie darauf reagieren würde. Also ich kann das für mich natürlich trennen, dass diese fiktiven Figuren dann nicht mehr meine Großmutter sind, aber ich hatte halt die Befürchtung, dass vielleicht meine Tante oder mein Vater, wenn sie das lesen, das nicht so schaffen und dann vielleicht nicht unbedingt glücklich darüber sind, dass diese Malise Verhältnis hat mit einem anderen Mann.
Wie haben Sie reagiert?
Eigentlich überraschend gut, ja. Also ich habe keine Schelte bekommen, sagen wir mal so. Ja.
Das heißt, das ist jetzt aber Vermutung, ich frage, nicht zu 100% familiär, autobiografisch, familienautobiografisch, sondern da sind Figuren, die du benutzt hast und wo einiges ähnlich ist und einiges dazu gedichtet.
Also das psychologische Profil der Figuren ist vollkommen anders. Also meine Großmutter war nicht im geringsten wie Malise im Buch. Mein Großvater hat vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Vater, aber in Robert stecke, glaube ich, hauptsächlich ich. Es gab viele Erfahrungen, die mein Vater damals gemacht hat, die er mir erzählt hatte. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der Robert mit einer Spielzeugpistole einen LKW-Fahrer anhält. Das ist meinem Vater tatsächlich so passiert. Er hatte allerdings sein Spielzeuggewehr, war ein Maschinengewehr. Und der Fahrer dachte halt tatsächlich, er wird jetzt überfallen.
Es war ein Spielzeug.
Genau, ja.
Aber als Maschinengewehr sozusagen kenntlich.
Nein, und ein echtes Maschinengewehr.
Nein, es war ein Spielzeugmaschinengewehr.
Also, ja, weil wir haben 1952 geboren. Ich hatte als Kind, als Spielzeug, einen echten Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg, den wir irgendwo im Wald gefunden hatten. Und ein echtes Seitengewehr von meinem Vater. Was, eine 08 oder was? Ja,
gut, das, 08 und okay. Seitengewehr. Gut, jetzt wo er es sagt, stimmt. Ich ging einfach davon aus, es war ein Spielzeug, aber es kann tatsächlich vielleicht auch ein richtiges Gewehr gewesen
sein. Also ich denke, dass die Chance, ein richtiges Maschinengewehr in dieser Zeit irgendwo zu finden, viel, viel größer war, als ein Spielzeuggewehr, das aussieht wie ein richtiges. Ja, denn das ist ja kompliziert, da irgendwie herzustellen, reinzukriegen. Und während so alte, wahrscheinlich nicht mehr funktionierende MGs, die hat man vielleicht irgendwie entsorgt und die Kinder haben es gefunden und so weiter. Ja?
Das macht Sinn.
Vermutlich. Ja.
Genau, also es gibt schon viele so Anekdoten oder kleine Ereignisse, die wirklich passiert sind, aber zum Beispiel gibt es auch Sachen, die mir passiert sind. Zu Anfang gibt es eine Szene, wo Robert die Finger zählt von diesem Donald, also von einem Mann, der öfter zu Besuch kommt. Der hat beim Grubenunglück einen Finger verloren und die Erfahrung habe ich halt noch gemacht. Also mein Großvater mütterlicherseits, der hat tatsächlich einen Finger verloren beim Grubenunglück und jedes Mal, wenn ich dort war, wurde ich sozusagen zur Schau gestellt und musste die Finger zählen und war vollkommen am Boden zerstört, dass ich dachte, ich kann doch bis 10 zählen und weiß, die menschliche Hand hat 5, also zusammen macht 10, aber ich kam da nie drauf.
Dominik Bolloff, das ist jetzt, was du erzählst, im Grunde genommen der Rechercheteil, der über groß gesprochen Oral History passiert ist, also mit deiner Verwandtschaft. Aber gab es nicht denn Dokumente, Fotos, Filme, also noch sehr viel anderes Material aus der Zeit? Denn da werden ja doch die Schauplätze, der Hauptschauplatz eben, die Mine und der Wohnort mit einer Genauigkeit geschildert, wie das heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas? Aber wo hast du das her, wie das damals ausgesehen hat im Original?
Es gibt sehr viel Material dazu, weil dieser Ort von den Ehemaligen, die dort groß geworden sind und gelebt haben, halt noch in guter Erinnerung gehalten wird, also in eigentlich fast schon in nostalgischer Vergötterung. Ja. Es gibt jede Menge Fotos und Videos dazu. Also der Ort ist auch einfach architektonisch interessant, glaube ich. Der wurde halt wirklich so im Endeffekt mitten im Nirgendwo, so in den Ausläufern des Atlas aus dem Boden gestanzt, halt einfach nur für diese Zink- und Eisenerzindustrie dort. Auch mit einem Lebensstandard, der halt für die Region sehr einzigartig war. Das hat mir viel geholfen. Aber trotzdem war es noch sehr verwirrend. Also, dass ich hingefahren bin, war schon wichtig. So, A, ist dieser Ort im Endeffekt in zwei Blöcke geteilt für die, sage ich jetzt mal, gut betuchteren Europäer und ein anderer Block für die Maghrebiner, die dort gearbeitet haben. Und wie das genau getrennt war, wurde mir erst dann bewusst, als ich dort war, auf jeden Fall.
Die Stelle, die du lesen wolltest, Seite 96.
Ja, also tatsächlich hatte ich auch an diese Stelle gedacht. Ich würde aber vielleicht weiter vorne anfangen, weil das ist nämlich in diesem Kapitel erscheint auch Halima zum ersten Mal.
Ja.
Und dann wäre das doch ganz nett, wenn man die auch ein bisschen kennenlernt, oder?
Gern.
Es war der erste Regen gewesen, seit wir in Bubekir angekommen waren. Ich hatte dem Prasseln und dumpfen Klopfen lange zugehört, denn es klang ganz anders als an meinem Fenster an der Saar, wenn der Wind das Wasser gegen die Jalousien drückte. Dicke Tropfen fielen langsam von einer Lamelle zur nächsten. Ich versuchte, dem ungleichmäßigen Rhythmus zu folgen, ihn zu entschlüsseln und den nächsten Schlag vorauszusehen, aber bevor mir das gelang, war ich bereits eingeschlafen. Ich erinnere mich noch genau an diesen ersten Regen, und zwar wegen Halima. Zum ersten Mal sah ich sie nämlich, als sie, nachdem der Regen endlich aufgehört hatte, in einer Kulisse aus braunem Schlamm vor unserer Tür stand. Es tropfte noch von den Ästen und unserem Vordach. Halima war vielleicht Anfang 40. aber nach ihrem Alter hatte sie nie jemand gefragt. Sie war nicht verschleiert, sondern trug nur ein großblumig und bunt verziertes Kopftuch zum Schutz gegen das Wetter, unter dem ihre lockigen schwarzen Haare zum Vorschein kamen. In ihrem blau und rot gemusterten Kleid, den bronzenen Armreifen, den Ohrringen, die zu groß und schwer für ihr zierliches Gesicht wirkten, und der Halskette aus daumendicken, gefärbten Perlen aus Holz und Metall, kam sie mir in dem ganzen Matsch vor wie das Sonnenwunder von Fatima. Der Pfarrer hatte einmal erzählt, dass die Sonne bei Fatima wie ein Feuerrad in einem Zickzackkurs auf die Erde zugeflogen sei und die nasse Erde in wenigen Minuten getrocknet habe. Das Licht, so berichtete er, veränderte dabei seine Farbe, als fiel es durch die Buntglasfenster unserer Kirche. An den Mundwinkeln des Pfarrers bildete sich Schaum, als er uns von den drei Geheimnissen erzählte. Feuer im Zickzackkurs, so ein Dummschwätzer, hatte mein Vater nach der Messe gesagt. Das haben wir an der Flak auch gesehen. Halima, stellte mein Vater mit den Worten vor, sie hilft uns ab jetzt im Haus und passt auf Robert auf, wenn du nicht da bist, Malise. Wie anders sie aussieht als die arabischen Frauen in der Stadt, die sich ganz in weißen Stoff hüllen, dachte ich. Mit dem farbigen Schmuck und dem bunten Kopftuch erinnerte sie mich eher an eine Zeichnung von einem Piraten aus der Karibik, die ich einmal in einem Kinderbuch gesehen hatte. Vermutlich mochte ich sie darum auf Anhieb. Trotzdem protestierte ich, ich brauche doch kein Kindermädchen mehr. Auch meine Mutter war überrascht, dass wir nun eine Bonne haben sollten. Ich komme ja schon alleine zurecht. Halima, die wohl wusste, dass wir uns ihretwegen stritten, blieb ungeduldig in der Tür stehen und schaute uns aufmerksam zu. Darum geht es ja auch gar nichts, sagte mein Vater. Sie hat eben Arbeit gesucht und ich dachte, es kann nicht schaden, wenn wir jemanden im Haus haben, der auch wirklich aus der Gegend ist. Sie spricht Französisch, da kann sie Robert ja beim Lernen helfen und dir beim Einkaufen. Weil meine Mutter immer noch nicht überzeugt war, fügte er hinzu, außerdem hat Morosi mir empfohlen und Geld haben wir auch genug, also Ende der Diskussion. Meine Mutter stampfte verärgert aus dem Zimmer, kam dann wieder zurück, als hätte sie das Wichtigste vergessen, packte Halima am Arm und führte sie durch Haus und Garten. Halima ließ sich alles zeigen und sprach außer »Oui, Madame« kein Wort. Genau genommen war es das Einzige, was Halima jemals zu meiner Mutter sagen würde, »Oui, Madame«. Gestikulierend bat meine Mutter um Hilfe mit dem Unkraut und nachdem beide für ein paar Minuten draußen verschwunden waren, kam meine Mutter alleine wieder herein, kramte die Mappe mit dem Geld aus der Schublade und versteckte sie im Küchenschrank unter dem untersten großen Topf. Dabei schaute sie mich an und hielt sich in einer verschwörerischen Geste den Zeigefinger vor den Mund. Ich fragte mich, was meine Mutter in Halima sah, weswegen sie ihr auf Anhieb misstraute. Von diesem Tag an versteckte meine Mutter das Geld alle paar Tage woanders im Haus. Zwar gewöhnte sie sich schnell an Halima, mochte sie vielleicht irgendwann ein wenig und dankte es meinem Vater insgeheim, dass wir ihre Hilfe hatten. Doch wirklich trauen wollte sie der fremden Frau im Haus nie. Nachdem ich die Vorurteile meiner Mutter beobachtet hatte, sah auch ich Halima zunächst mit anderen Augen. Ich misstraute ihrem Lächeln, stellte ihre bunten Kleider in Frage und bezweifelte ihre kurzsilbigen Sätze. Halima war noch keine Woche bei uns, als sie meine Mutter und mich zum ersten Mal zur Markt begleitete. Sie hatte gerade mit einem Rechen das trockene Laub und Unkraut zusammengekehrt, das meine Mutter gerupft hatte, um Platz für einen S-förmigen, aus flachen Steinen angelegten Pfad zu machen, der die eine Gartenhälfte von der anderen trennen sollte. Zuerst spazierten wir durch die Kisseria, danach zum Souk am Stadtrand. Halima nannte es so, meine Mutter sagte Ramschbazar dazu. Halima kaufte etwas Fleisch, das an einem Stand an Metallhaken hing. Es war so voller Fliegen, dass man erst erkennen konnte, was es war, nachdem der Verkäufer es einmal mit voller Kraft auf den Tisch geschlagen hatte. Daraufhin flog der ganze Schwarm davon und gewährte uns einen kurzen Blick auf zwei gehäutete Hasen. Meine Mutter begutachtete sie fachmännisch und kaufte schließlich einen. Jetzt, da sie Halima zum Einkaufen dabei hatte, wirkte sie auf einmal entschieden und selbstsicher, zuweilen beinahe herrisch, jedenfalls ganz anders als zuvor im Monoprix. Meine Mutter zeigte auf allerlei Obst und Gemüse, um das Halima verbissen handelte. Niemand hatte eine Waage, aber die brauchte auch keiner. Ein Verkäufer behauptete, dass je 7 Orangen exakt 1 Kilo entsprachen, aber Halima bestand auf 8 pro Kilo. Einmal wäre ich fast von einem Pferd überrannt worden und danach schimpften alle mit mir, die Männer in den weißblauen Gewändern genauso wie meine Mutter. Als wir den Markt wieder verlassen und zum Auto zurückgehen wollten, kam plötzlich ein Mann auf uns zu, der eine Ziege hinter sich herzog. Seine Augen tränten stark und waren gerötet, aber die Pupillen waren wie Milch. Er starrte uns an und griff meine Mutter immer wieder am Arm, beinahe flehend. Er wollte uns die Ziege verkaufen. Erst erschrak ich etwas, weil er viel zu nah an uns herankam. Aber dann verstand ich, dass er das nur tat, weil er kaum noch sehen konnte. Tot und lebendig, sagte er. Offensichtlich sprach er nur schlecht Französisch. Vielleicht will er damit sagen, dass sie sowohl zum Schlachten als auch für Milch zu gebrauchen sei, dachte ich, doch es klang wie ein uralter Fluch. Die Ziege war schwarz und wirkte apathisch. Sie lahmte und wollte sich alle paar Sekunden hinlegen, wovon der Mann sie nur mit Hilfe eines langen Stocks und mit viel Mühe abhalten konnte. Halima wollte den Händler wegschicken, doch meine Mutter hielt sie zurück. Diese Ziege ist krank, warnte Halima und deutete auf eine Missbildung an den Hufen. Dabei fiel mir auf, dass eines der Vorderbeine nicht nur krumm, sondern auch viel kürzer als das andere war. Hinter einem Ohr klaffte eine wässrig glänzende rote Wunde, die mich an den offenen Mund eines schreienden Säuglings erinnerte. Die Wunde schien bis tief in ihren Kopf zu ragen und mir wurde kurz übel bei dem Anblick. Weil immer wieder Fliegen die Öffnung belagerten, war das ganze Ausmaß der Wunde nur schwer zu erkennen. Die Ziege stank so sehr, dass ich einen Schritt zurückwich. Meine Mutter deutete Halima an, sie solle mit dem Mann einen Preis aushandeln. Halima wirkte beinahe verzweifelt, so als müsste sie meine Mutter davon abhalten, Verdammnis und Unglück über unser Haus zu bringen. Doch meine Mutter riss die Augen auf und deutete eine Bewegung an, als wollte sie Halima schubsen. Koste es, was es wolle, sie würde diese Ziege heute mit nach Hause nehmen und wieder aufpäppeln, sagte sie. Halima gab sich geschlagen. Sie einigte sich mit dem Mann auf einen Preis und bald darauf saßen wir mit der abscheulichen Ziege im Auto. Es machte mich wahnsinnig, dass sie auf Labakans Decke lag. Mama, die Ziege stinkt und irgendwas läuft ihr aus dem Ohr, flehte ich und machte mich dabei so klein wie möglich, um die Ziege nicht zu berühren. Halima murmelte auf dem Beifahrersitz unablässig in ihrer Muttersprache, als wäre sie in eine Art Exorzismus vertieft. Ist es Blut? Meine Mutter zog ein Taschentuch aus ihrer Jackentasche und reichte es mir nach hinten, ohne den Blick von der Straße zu wenden. Nicht viel, es ist eher gelb. Das ist gut, dann ist es nur Eiter. Leg das Taschentuch ins Ohr, damit nichts auf den Sitz läuft. Die Ziege zuckte noch nicht einmal, als ich ihr das Tuch ins Ohr steckte. Hätte sie nicht leicht geschnarcht und hätten sich auf ihrer triefenden Nase dabei keine kleinen Bläschen gebildet, hätte ich sie für tot gehalten. Ich zog meine Hand schnell zurück und roch an meinen Fingern, weil ich Angst hatte, dass ihr Gestank auf mich überspringen könnte. Aber ihr Geruch war überall und es war nicht auszumachen, ob jetzt meine Finger stanken oder schon das ganze Auto. Den Geruch wird man nie mehr rausbekommen, dachte ich. Ich nenne sie Reni, sagte meine Mutter. Was meinst du? Sie hielt kurz inne, während sie in einen niedrigeren Gang schaltete. Ein schöner Name, oder? Man sah ihr an, dass sie zufrieden war mit ihrer Entscheidung. Ihr eigenartig stolzer Gesichtsausdruck war derselbe, den sie auf dem Markt aufgesetzt hatte, nachdem sie sich entschlossen hatte, den Hasen zu kaufen. Halima drehte sich um und schaute mich fragend an. Als ich ihr erklärte, dass meine Mutter die Ziege soeben Reni getauft hatte, ging sie sofort wieder in ihr entsetztes Gemurmel über. Sie geben der räudigen Ziege einen Namen wie einem Kind, war das Einzige, was sie dazu auf Französisch sagte.
Sehr beeindruckende Schilderung dieser kranken Ziege und des Engagements der Mutter, die sich also um diese Ziege kümmert. Ich glaube, wir verraten auch nicht das Ende, wenn ich jetzt sage, dass die Ziege am Schluss von der Mutter geschlachtet wird, das darf man vielleicht sagen. Aber diese Szene, diese Schlachtszene ist ähnlich beeindruckend geschrieben. Also als ich das angefangen habe zu lesen, war mir nicht klar, dass es sich dabei um die Ziege handelt. Ja, ich dachte, entweder hat die Mutter eine Fehlgeburt, hätte ja sein können, da sie ein Verhältnis mit dem Alois hatte, oder noch viel schlimmer, sie macht Harakiri, ja, also dass sie sich in japanischer Tradition den Bauch aufschneidet und das Zeug fällt da, die Innereien fallen in diese Waschschüssel da vorne. Aber es ist dann doch tatsächlich die Ziege, die sie schlachtet. Aber das wird dann auch klar, ja. Aber in den ersten 2, 3, 4, 5 Sätzen dachte ich, wow. Also ich kam gar nicht auf die Idee, dass es die Ziege ist. Ganz toll geschrieben.
Es ist sehr filmisch auch.
Ja, ja, genau.
Als ob da eine relativ enge Einstellung, da zeigt die Kamera blutige Stücke Fleisch oder Innereien, die noch gar nicht zu identifizieren sind. Sind die menschlich, gehören die zum Tier oder was genau ist denn das? Und dann wandert sie langsam weiter und während sie langsam weiter wandert, wird der Zoom zurückgenommen, ist also eine Rückfahrt, bis dann nach 2 Seiten im Roman klar wird, ja, das ist die Ziege, die da geschlachtet worden ist.
Ja, das ist fantastisch geschrieben.
Ja, das freut mich. Also das war natürlich auch so geplant und dass es funktioniert hat.
Das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das
so geplant war. Deswegen, also sie sitzt ja auch breitbeinig auf dem Stuhl und hat auch Blut am Bein.
Fehlgeburt. Meine erste Assoziation war Fehlgeburt und dann Harakiri, aber okay.
Was halt auch wunderbar korrespondiert mit der zunehmenden psychischen Verstörung der Mutter eben, die ist am Anfang des Romans eine durchschnittlich schlecht gelaunte und auch schlecht behandelte saarländische Ehefrau oder pfälzische Ehefrau, wie auch immer, die mit ihrem Mann streitet, die Ehe ist uninteressant bis nicht mehr richtig existent. Dann wird es zunehmend schräg. Also sie lernt nicht Französisch. Warum lernt sie nicht Französisch? Sie kann, glaube ich, nur 5 oder vielleicht 10 Vokabeln. Warum lernt sie nicht mehr? Sie hat ja nichts zu tun. Die nächste Steigerung ist, es bleibt nicht bei der Ziege, sondern sie legt sich sozusagen einen kleinen Zoo zu. Dann kommt eine Schildkröte, dann kommt ein Stachelschwein und ein Schakal, ja, dann fragt man sich, was ist da los mit der Frau, warum macht sie das? Das wird nicht hererzählt und nicht psychologisch begründet, sondern nur gezeigt. Die wird also da irgendwie immer stranger, bis dann in dieser, gegen Ende des Romans, in dieser Szene dann ist. Warum hast du dieses sehr starke, auch seitenmäßig sehr stark geführte Motiv dieser halbverreckten Ziege genommen?
Ja, das ist interessant. Die Frage hat mir vor ein paar Tagen schon mal jemand gestellt. Also es gibt ja, glaube ich, im Schreibprozess so Kopfgeburten und es gibt so Dinge, die einfach irgendwie sich aufdrängen. Und ich glaube, es hatte schon auch ein bisschen damit zu tun, dass eben auch diese Mutter hält sich ja jede Menge exotische und ja nicht handelsübliche Haustiere, also eigentlich Wildtiere. Und für Robert, den Erzähler, ist aber eigentlich das einzige Tier, was halbwegs gängig ist, in der Haltung, die Ziege, das, was am unheimlichsten erscheint. Im Nachhinein, glaube ich, hat das einfach gepasst zu dieser Konstellation, weil hinzu kommt vielleicht ja noch die Ziege, ja, ist natürlich auch im Bergbau, im saarländischen Bergbau irgendwie ein Motiv und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Symbol für die nicht mehr existente oder verlorene Heimat, die Robert selbst ja eigentlich eher immer als bedrohlich empfindet oder beschreibt. Dahingehend ist er eigentlich genau das Gegenteil von der Mutter, weil die Mutter scheitert schon an 5 französischen Vokabeln im Endeffekt und findet sich halt überhaupt nicht zurecht. Und Robert findet in Marokko und auch in der Figur von Halima, deswegen habe ich auch so drauf gestanden, sie ein bisschen vorzustellen, das, was er von dieser Kriegsgeneration halt nicht bekommt, nämlich eben irgendein Wertesystem, mit dem er leben kann. Ja.
Ich habe eine Frage, ob das ein Anachronismus ist. Im Roman heißt es an einer Stelle 1956, also bei dieser Fahrt nach Afrika, schaltete der Vater am Peugeot 203 die Warnblinkanlage ein. Ich habe da mal nachgeguckt, wann die eingeführt wurde und ich glaube 1963. Das heißt, hast du dich vergewissert oder ist das wirklich ein Anachronismus?
Kann einer sein, tatsächlich. Wo ich lange recherchiert hatte, war, ob es schon Autoradios gab und ob die üblich waren.
Ja.
Das konnte ich dann bejahen, aber tatsächlich habe ich mir über die Warnblinkanlage keine Gedanken gemacht.
Ich glaube, die gab es nicht. Ist nicht schlimm, ja. Das ist ja, manche Autoren setzen ja Anachronismen sozusagen subjektiv und gewollt ein, ja. Mosebach lässt in einem Roman, der in den 60er Jahren spielt, die Leute mit dem Handy telefonieren.
Ich habe als Stichwort Anachronismus auch noch etwas gefunden, aber das sind wirklich nur ein Lappalien.
Ja.
Und für mich wird dadurch ein Buch kein Deut besser oder schlechter.
Ich wollte es nur wissen.
Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die Filmkameras, die man damals benutzt hat, schon automatische Belichtungsmesser hatten. Ich glaube eher nein.
Aber das kommt doch auch gar nicht im Roman vor, oder?
Dass er die doch, Belichtung das kommt misst. Vor. Wir hatten im Vorgespräch, ich hatte mit Ralf, und das ist vielleicht dann ernster, ein bisschen zu diskutieren, die Frage, ob immer eine richtige Korrelation da ist zwischen dem Alter des Jungen und dem, wie er denkt und redet und sich vielleicht auch verhält. Wenn er 15 ist, dann leuchtet mir alles ein, aber ein paar Mal habe ich dann so gestutzt. Da bin ich nicht sicher, ob ein Neunjähriger so gedacht oder so geredet oder sich so verhalten hätte. Ralf, vielleicht sagst ja, du mal.
Also zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, und ich glaube, dass das ein Neunjähriger möglicherweise denken kann, der Satz, ein Geschäftsmann ist einer, der dauernd Durchfall hat. Ja? Man sagt, wenn man aufs Klo geht, ich muss ein Geschäft machen und so, und ein Geschäftsmann ist halt einer, der möglicherweise dauernd Durchfall hat. Dass ein Neunjähriger sowas glaubt, kann ich mir nachvollziehen. Aber wenn dann so ein Satz kommt, beim Betrachten eines Spiegelbildes, hatte der Junge also die Idee, Zitat, als würde uns eine Krümmung des Raums oder der Zeit unweigerlich auseinanderzerren. Ja? Oder der Junge, der Neunjährige weiß, dass der Gott des Schlafes der Bruder des Totengottes war und dass beide von der Göttin der Nacht abstammten. Ja? Oder er erkennt Halimas Sprache als Tamasikt oder wie das heißt. Das ist ein berberischer Dialekt in Zentralatlasgebirge, habe ich nachgeguckt bei Wikipedia, das wusste ich nicht. Ja. Und er kann, dieser Junge kann es vom Arabischen unterscheiden. Ja. Dann das Gewehr des marokkanischen Wachtpostens, er sagt sofort, das ist ein MS-36. Ja. Und kennt auch diesen Ausdruck Kammerstängel oder wie das heißt, Kammerstängel, ja, den Bedienhebel des Zylinderverschlusses. Habe ich alles geguckt in Wikipedia, stimmt alles, perfekt recherchiert, ja. Oder das kabylische Lächeln, was ist das kabylische Lächeln, ja, das Le Grand Sourire, das ist der Schnitt sozusagen vom Ohr zu Ohr durch die Kehle, ja.
Das könnte vom Vater aber gehört.
Das sind jetzt ja verschiedene Beispiele, also ja. das Letzte, das wird ja von José, diesem Jungen, wird ihm das ja erklärt, er ja. Ist ja, steht ja auf dem Schulhof sozusagen.
Ja, das und ist auch schon ein bisschen älter.
Und brüstet sich damit, dass er das weiß sozusagen. Ja, hat es ja. Halt wahrscheinlich von seinem großen Bruder erfahren, wie wir halt früher auch im Schulhof unsere Sexualkunde halt von den großen Brüdern, von anderen irgendwie erhalten haben. Das andere Beispiel, also mit dem Maschinengewehr, ist halt auch, dass der Soldat ihm das erklärt, also das ist impliziert. Aber grundsätzlich gab es auch beim Lektorat die Diskussion. Das ist ja ein Ich-Erzähler und zum Zeitpunkt des Erzählens ist er natürlich schon älter. Gleichzeitig wird aber versucht, teilweise noch dieses kindliche Empfinden auch sprachlich nachzuempfinden, einfach, dass man reinkommt. Und das ist ein bisschen ein Kunstgriff. Wie gut mir das jetzt gelungen ist, weiß ich nicht, aber das war schon beabsichtigt so. Also deswegen kommt auch am Anfang der Satz, ob wirklich Freitag war oder Montag war, weiß heute keiner mehr. Es gibt sozusagen diese ganzen kleinen Hinweise, dass er eigentlich zum Zeitpunkt dessen, wenn er diese Geschichte erzählt, schon älter ist. Aber trotzdem wollte ich halt, dass man das als Kind mitfühlt sozusagen am Anfang. Wenn es jetzt ein Film wäre und man würde jemanden wie so Forrest Gump-Style irgendwo auf die Parkbank setzen, ein alter Mann, der davon erzählt, würde das so sprachlich nicht funktionieren.
Ja, aber es ist ja nicht. Die Perspektive ist ja der Junge, der neunjährige Junge. Aus dessen Perspektive wird erzählt. Ich meine, das ist spannend. Das ist ein interessanter ästhetischer Kniff, ja. Wie beschreibt man die Perspektive eines Neunjährigen, ja? Das ist, ohne sozusagen in einen kindlichen Jargon zu verfallen, ja?
Ralf, vielleicht genau die Frage an dich. Mir fällt auf Anhieb nichts ein, kein literarisches Werk, das genau diese Perspektive stringent durchhält, sondern ich empfinde, dass fast immer, vielleicht eine Ausnahme, ich sage gleich, welche ich meine, ist es eine Mischung von der Perspektive, in dem Fall eines Neunjährigen, und einem Surplus, das mehr an Denken, Fühlen und Beschreiben ist, als der oder die Neun- oder Zehnjährige das könnte. Das Einzige, und vielleicht ist das ja auch ein Grund für den großen Erfolg gewesen, wo es mir sehr stimmig erscheint, aber ich denke, da würden wir auch Stellen finden, wo wir sagen, die kann gar nicht so gedacht haben, ist von Aitmatov die Erzählung Jamilia.
Der Liebesroman. Dieser,
genau. Ja. Da habe ich das Gefühl, ist es zu ganz, ganz großen Anteilen, vielleicht sogar zu 100% so, dass man alles unterschreiben kann und sagen kann, das hätte auch, wie alt ist die Jamilia, vielleicht 9 oder 10 auch, ja, 12 höchstens, ich weiß es nicht mehr, so sein können. Aber ansonsten ist es, also soweit ich mich erinnere, du hast ja unendlich viel auch gelesen in deinem Beruf, nie 100% da die Perspektive eines Neunjährigen. Und nur das.
Ja. Auch ein 15-Jähriger würde wahrscheinlich so einen Satz nicht hinkriegen, der lautet, So schuf sich meine Mutter ihre eigene höfische Menagerie, in der sie herrschte wie Heinrich III. Über sein Regiment aus Schoßhündchen, in der aber die faule Reni sozusagen in ihrer Rolle als Elefant Ludwigs des 14. bis zum bitteren Ende die Hauptattraktion blieb. Ja, aber ich will nicht sagen, dass der Satz schlecht ist, ja, sondern du hättest dir überlegen müssen, vielleicht noch stärker überlegen, wie du deutlich machst, dass das aus einer späteren Perspektive des auch gar nicht mehr 15-Jährigen, sondern noch älteren Mannes geschrieben ist. Denn das würde auch ein 15-Jähriger nicht hinkriegen. Nee.
Also er ist auch nicht 15 in meinem Kopf beim Erzählen. Also es gibt ja auch zum Beispiel noch den Satz, was meine Eltern damals wirklich über Algerien wussten, weiß ich nicht. Nach dem Motto, das Wort Krieg fiel im Zusammenhang mit Algerien erst, als dieser längst vorbei war. Also das sind alles, sind halt kleine, spärlich gesetzte Zeichen, aber in meinem Kopf ist der Erzähler auf jeden Fall älter.
Aber genau diese zusätzliche Perspektive hätte man vielleicht konzeptionell klar machen müssen, ja? Aber mein Vorschlag wäre, dass du vielleicht noch was liest.
Ich kann ja vielleicht mal den Anfang lesen, um wieder auf das Saarland-Thema zurückzukommen, oder was schwebt euch vor?
Finde ich gut. Was mir eben, wir haben bei Halima schon darüber gesprochen, als Beispiel gut gefallen hat, wenn dann so gleichsam beiläufig die sozialen und die kolonialistischen Verhältnisse deutlich gemacht werden.
Der Roman ist ja für mich zumindest so ein bisschen dreigeteilt. Also ich habe auch so ein, da wir eben auch über das Thema Entwicklungsroman / historischer Roman gesprochen haben, ich wollte halt auch so ein bisschen die Erwartung am Anfang wecken, dass es ein historischer Roman sei und auch diesem Genreschema folgt, was ja dann eigentlich komplett gebrochen wird. Du hast ja eben auch schon das Ende angesprochen, das halt ein bisschen unvorhergesehen kommt. Im Endeffekt gibt es den Teil Anfang Saarland, dann diesen zweiten Teil, das ist diese Reise eben in diesem Auto ohne Warnblinker nach Marokko. Das muss man sich auch vielleicht mal ein bisschen wieder vor Augen führen, wie krass das eigentlich ist, wenn man da irgendwie mit so einer alten Kiste diese Strecke zurücklegt. Ne? Aus dieser Stelle der Fahrt stammt diese Szene, dann würde ich auf Seite 43 anfangen. Als ich völlig außer Atem wieder einstieg, hörten wir das erste Donnergrollen in der Ferne. Labakan hechelte, sabberte auf seine Decke und meine Hosenbeine. Die Straße schlängelte sich endlos durch eine felsige Hügellandschaft. Immer wieder tauchte zwischen den Akazien ein kleiner Fluss auf, der sich einige hundert Meter unter uns durch das Gebirge fraß. Die Luft hing drückend schwer unter dem Autodach. Spanien kam mir da unendlich vor. Soweit man schauen konnte, wechselten sich Bäume mit Felsen ab. Ein starker Wind kam auf und rüttelte an den Fenstern. Meine Mutter wusste nicht, ob sie sich etwas überziehen sollte oder ob ihr zu warm war. Und als mein Vater die Lichter einschaltete, war der Himmel schon so schwarz, dass meine Mutter es gar nicht mehr hätte aussprechen müssen. Es regnet bald. Als ich das Schwarz des Himmels mit den Akazien und Hügeln zu einer düsteren Pampe vermischt hatte, prasselte der Regen auch schon gegen die Windschutzscheibe. Ein erster Blitz tauchte alles in ein fahles, gelbes Licht. Meine Mutter zuckte zusammen und gab ein kurzes Huch von sich, noch bevor der Donner unser Auto in ein ohrenbetäubendes Krachen hüllte, das man auf der Haut zu spüren glaubte und das Labakan zum Winseln brachte. Auch mein Vater, dessen Kopf noch kurze Zeit zuvor schläfrig gewankt hatte, schien wieder hellwach und hielt sich verkrampft am Lenkrad fest. Jetzt lief das Wasser in zittrigen Wellen über die Scheiben. Unser Auto wirkte plötzlich so zerbrechlich. Angestrengt versuchten wir, die Straße vor uns zu erkennen. Aber die Scheibenwischer konnten mit den Wassermassen nicht mithalten und ihr hektisches Wippen machte meinen Herzschlag noch flattriger. »Fahr langsam«, rief meine Mutter. »Ja, ich pass auf.« Aber dann schaltete er die Warnblinker ein. Irgendwas stimmt nicht. Direkt unter meiner Sitzbank auf der rechten Seite flappte es dumpf. »Platt«, sagte mein Vater, während er das Auto zum Stehen brachte. »Auch das noch, Karl. Am besten warten wir, bis es aufhört so zu schütten.« Jetzt war nur noch das laute Trommeln der Regentropfen auf dem Blechdach zu hören. Ich lehnte mich zurück, um mich auf langes Warten einzustellen. Mein Vater erklärte uns das Prinzip des faradäischen Käfigs. Unser Auto, eine Hülle aus elektrisch leitendem Blech, bewirke eine Abschirmung. Das heiße, dass die elektrische Ladung eines Blitzeinschlags infolge der elektrostatischen Induktion verschoben werde, womit es zu unterschiedlichen Ladungsdichten im Außen- und Innenbereich komme. Genauer gesagt sei also die Feldstärke im Innenraum erheblich geringer als außen, was wiederum heiße, er sehe uns im Gewitter keiner Gefahr ausgesetzt. Wenn der Blitz einschlägt, nutzt uns das auch nichts, warf meine Mutter empört ein, und ich fand, dass sie recht hatte. Mein Vater schwieg. Ich stellte mir elektrische Ladung als ein Gefäß aus Luft vor, das randgefüllt ist mit grellgrüner Flüssigkeit, die einen von innen verätzt, wenn man an den Deckel greift. Ein Blitz war nichts anderes als Gas aus Säure, irgendwie radioaktiv, und es leuchtete, bloß unsichtbar, außer bei Gewitter. So wie man Sterne auch nur nachts sieht, obwohl sie immer da sind. Und wenn man den sichtbaren Blitz berührt, dann wird das Blut sauer und der Kopf so heiß, dass das Wasser im Körper blubbert wie Suppe und das Hirn verkocht wie ein Kloß. So sehr sich mein Vater auch bemühte, mir die Gesetzmäßigkeiten der Physik einzubläuen, je mehr er davon sprach, desto undurchsichtiger wurde mir die Welt. Ansonsten redeten wir auch nicht viel. Wir saßen stumm im Auto, wobei ich alle meine Kräfte dafür aufbrachte, meine Angst vor dem Gewitter zu verheimlichen. Man hörte nur das Trommeln und Rasseln des Regens und spürte das gelegentliche Wiegen der Karosserie im Wind. Hätte mich nicht hin und wieder ein Blitz oder Donner aufgeschreckt, wäre ich glatt eingenickt, denn die Anspannung hatte meine Kräfte aufgezehrt und in eine überfallartige Müdigkeit verwandelt. Durch das Fenster beobachtete ich, wie sich der Feldweg mit dem Regenwasser zu einem dicken Matsch vermengte. Meine Eltern wirkten betrübt. Sie saßen da, als wäre das Armaturenbrett ihre Gebetsbank. Nur hin und wieder streckte mein Vater die Hand aus, woraufhin meine Mutter ihm wortlos die Flasche Wasser öffnete und hinüberreichte. Es war erstaunlich, wie gut sie sich verständigen konnten, wenn sie nicht miteinander redeten. Eine auffordernde Geste meines Vaters genügte meistens. Wenn er etwa während der Fahrt mit dem Zeigefinger auf den Fußraum deutete, dann wusste meine Mutter gleich, dass es um die Karte ging. Sie schlug im alphabetischen Verzeichnis nach, faltete die Karte dann an der richtigen Stelle auseinander und sagte etwa, nach Tarragona müssen wir uns links halten, in Richtung Valencia. Oder er streckte ihr die offene Handfläche entgegen, dann wickelte sie ein Stück Brot oder Kuchen aus einem Tuch und legte es ihm hinein. Fing sie aber an zu reden, führte das oft zu Streit. Reden bedeutete allerlei Missverständnisse, die sie nur ausräumen konnten, indem sie jedem Satz, den sie sprachen, einen weiteren anhingen, welcher den vorherigen erklärte. Außerdem wechselte jeder das Thema so schnell, dass man überhaupt nicht hinterherkam. Galt es zum Beispiel zu klären, um wie viel Uhr irgendeine Tante am Sonntag kommen wollte, dann drehte sich das Gespräch plötzlich darum, was mein Vater seit Jahren unterließ zu sagen oder dass meine Mutter dauernd dieses oder jenes sagte. Das bestritt sie dann, denn Saufnase habe sie ihn noch nie genannt, sondern Schluckspecht, und der Unterschied sei wohl offensichtlich. Außerdem sei das nun schon 2 Jahre her. Damit brauche er gar nicht anzufangen, oder Sie können ihn gerne daran erinnern, was damals im Winter 46 war, als er sie mit dem Kind einen Monat lang alleine gelassen habe. In dem Jahr wurde ich geboren und ich wusste, dass ich das Kind war. Trotzdem, es geht ums Prinzip, sagte mein Vater dann immer. Und sobald das magische Wort Prinzip fiel, hörten sie auf zu streiten, schnaubten sich aber noch stundenlang an wie wütende Büffel. Vielleicht liebten sie sich nur noch in Gebärdensprache.
Tolle Beschreibung, stark, ganz stark. Wenige Sätze und schon wird mit einem Schlag klar, wie das Verhältnis da zwischen Vater und Mutter ist. Und es erinnert mich natürlich auch an die eigenen Eltern oder an die eigenen Verwandtschaft.
Eigene gescheiterten Ehen.
Vielleicht mal Stellen, die mir gut gefallen haben. Das ist zum Beispiel eine gewesen, die einfach gottvoll ist. Oder andere Sätze. Denn eine mit Schnee bedeckte Landschaft ist ja auch bloß Wasser bis zum Horizont. Verblüffend, unendlich banal, unendliche Erkenntnis. Ja, so ist es. Bin ich noch nie drauf gekommen. Seite 139. Meiner Mutter sah man an, dass sie nicht wollte, dass man ihr etwas ansah. Sofort habe ich diesen Gesichtsausdruck, ja, im Kopf.
Ja, ist schön, dass man irgendwie so über einzelne Sätze auch mal spricht. Das ist irgendwie.
Auf das Wort Tod, so verhält sich nämlich Halima, auf das Wort Tod klatschte sie laut in die Hände und lachte danach kurz auf. Ganz egal, wie gewitzt man ist, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann saust einem der Knüppel auf den Kopf oder eine Granate, dachte ich. Und dann hat man es hinter sich und das Leben überstanden, wie mein Vater immer sagte. Auch da mit 3, 4, 5 Zeilen atmosphärisch klar gemacht, was das für eine Welt ist, wie die Leute denken. Da ist auf der einen Seite eine Redlichkeit, etwas Rührendes, aber auch eine Enge im Kopf eben. toll gemacht, ja.
Ich will auch nochmal sozusagen verraten, was ich nicht verraten darf. Ich werde es auch nicht verraten, aber ich finde, man soll es ansprechen. Der Roman kriegt auf den letzten Seiten eine unglaubliche Dynamik. Also da passiert so unglaublich viel, was man selbst bei gutem, genauen Lesen nicht für möglich gehalten hätte. Also ich kann nur sagen, die letzten, weiß nicht, 20 Seiten oder so, das ist atemlos. Man wird atemlos, ja, vor Spannung, was da alles passiert und wie das passiert und was da alles vorgeht. Und da entpuppen sich Leute, die man vorher für zwar schon ein bisschen sonderbar, Alois, Dr. Alois, der offenbar ein SS-Mann oder SA-Mann war, der dahin geflohen
ist. Vielleicht,
man weiß es nicht. Aber was da passiert, ja? Also, wir verraten nichts, aber ich verrate so viel. Es ist unglaublich.
Es kommen eine ganze Menge unheimlich spannende Sachen.
Ja.
Und man muss wirklich an sich halten, um nicht 3 oder 5 oder 15 Seiten vorzublättern und mal zu stibitzen. Man soll das auf keinen Fall tun. Vielleicht da noch ein paar Sätze zu der Gesamtdramaturgie. Für mich ist der Roman fast in 2 Teile zerfallen. Ich weiß nicht, ob ich als Lektor da mit dem Autor nicht doch noch mal länger drüber nachgedacht hätte, das zumindest oder vielleicht sogar gearbeitet hätte. Die ersten 100 Seiten, nämlich die Anfänge, die ersten paar Seiten sind 10 oder 20 im Saarland und dann die Reise, das sind die ersten 100 Seiten. Die sind nicht schlecht. Du hast ja Sachen gelesen, wie zum Beispiel dieses fürchterliche Unwetter auf miserablen Straßen. Ja, das ist schon gut, das ist okay, aber da kommt mir das alles doch eher etwas, langsam vor. Und dann ungefähr ab Seite 100, ziemlich genau, wenn die in Marokko ankommen, dann nimmt der Roman einen Fahrt auf, die sich immer mehr steigert und immer schneller wird, wie der Ralf gesagt hat, auf den letzten 20, 30 Seiten schier unerträglich wird. Und dann überschlagen sich auch die Ereignisse und es passiert, Quentin Tarantino, hätte ich fast gesagt, ja. Hast du den Roman sozusagen chronologisch in seinem Dramaturgiefortgang auch so hingeschrieben? Und ich habe den Verdacht, es ist ein positiver Verdacht, dass da der Autor, es ist ja dein Debüt gewesen, beim Schreiben erst richtig schreiben lernt, aber ganz schnell schreiben lernt und am Anfang noch so ein bisschen akademisch, brav da vor sich hin beschreibt, bis auf durchaus schon ein paar Hände voll von guten Szenen auch, die ihre Stärke haben. Aber das ist dann doch alles so, ja, ganz okay. Und dann plötzlich gibt er Gas und kann auch Gas geben. Hast du das so erlebt? Wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Wann hast du was wie geschrieben?
Ja, das war tatsächlich auch oft Thema, so von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Aber lustigerweise spalte ich da scheinbar irgendwie Leute in 2 Lager. Also es gibt welche, es gibt immer, da der Roman ja wirklich, wie ich auch selbst sage, sehr unterschiedlich ist und auch vielleicht andere Genre-Klischees bedient zu Anfang und zum Ende, gibt's, glaube ich, Leute, die mögen lieber A und andere, die mögen lieber B. Und ich habe schon die Rückmeldung bekommen, so, ja, der Anfang bin ich richtig gut reingekommen und fand's richtig schön. Und dann am Schluss ging mir alles viel zu schnell. Und dann gab's Leute, die genau jetzt wie du das Gegenteil behaupten, die sagen, am Anfang fand ich's ein bisschen zäh und dann nimmt's richtig Fahrt auf. Dass das so ist, liegt, glaube ich, einerseits nicht an deinem Verdacht. Also ich habe das schon chronologisch geschrieben. Ich wollte halt ein bisschen auch die Zeiterfahrung mitfühlbar machen. Und A ist halt eine Fahrt sowieso sehr langwierig und das ist ja auch dann, dass im Endeffekt den allen so ein bisschen die Nerven auch platzen, ja, weil nachdem sie dann 3 Tage da im Auto hocken. Zum anderen ist auch das Erleben, das Zeiterlebnis von jungen Menschen halt eher so, dass Zeit sich extrem ausdehnt und man denkt gar nicht daran, dass sie überhaupt endlich sein könnte. Während man, wenn man älter wird, halt das Gefühl hat, dass die Zeit relativ schnell einem zustößt sozusagen. Und deswegen soll das auch so ein bisschen die Entwicklung hin zum Erwachsenensein reproduzieren. Aber es hat, glaube ich, auch einen ganz banalen Grund. Irgendwann wollte ich, glaube ich, einfach immer mehr ausbrechen aus irgendwelchen Zwängen, die halt irgendwie einfach dieses Medium oder diese Kunstform Roman halt einem schon noch ein bisschen auferlegt, dass man Dinge eben langsam herbeiführen muss und sozusagen Stimmung kreieren und auf was hinarbeiten. Und irgendwann wollte ich dann einfach, es kam dann so aus meinem Innern, dass es einfach so rausplatzen musste, weil ja auch die Mutter immer wahnsinniger wird und so. Und ich habe, glaube ich, diesen Wahnsinn auch einfach ein bisschen beim Schreiben mitvollzogen.
Vielleicht zum Schluss wirklich noch ein paar Sätze, weil du bist neu in der Literaturszene. Wer ist Dominik Bolloff?
Ja, das ist jetzt diese typische Frage, die man bei Einstellungsgesprächen oft hört. So, wenn Sie sich in 3 Minuten beschreiben müssten, was würden Sie sagen? Also das ist meine Antwort immer, wenn ich das könnte, dann wäre ich ein ziemlich armseliger Mensch.
Du bist im Saarland in Saarbrücken geboren. Ja, genau. Bleib mal doch einfach nur bei den Fakten.
Ich bin 1984 in Saarbrücken geboren, bin relativ ereignislos in einem kleinen Ort namens Püttlingen groß geworden. Bin dann nach dem Abi wollte unbedingt in die große weite Welt und bin dann nach London gezogen. Bin dort innerhalb von einem halben Jahr grandios gescheitert und kam 20 Kilo leichter zurück, weil ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte. Und habe dann entschieden, dass ich studieren will, und dann habe ich mich für Berlin entschieden. Und dort habe ich dann Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Nachdem ich dann damit fertig war, wollte ich wieder ausbrechen und bin dann nach Lissabon gezogen.
Warum nach Lissabon?
Ja, eigentlich wollte ich nach Martinique, aber der Flug war zu teuer und dann habe ich zufälligerweise einen nach Lissabon gefunden.
Toll.
Lissabon war damals noch sehr anders als heute. Das war wirklich für mich auch so ein bisschen noch so ein Melting Pot zwischen afrikanischer, europäischer Kultur und auch südamerikanischer. Und das war für mich extrem aufregend damals dort. Gleichzeitig konnte ich halt für knappe 150 Euro ein Zimmer mit Blick über den Teju haben. Und dieses ganze Gebäude war ein riesiger Freundeskreis. Und dann hat es mich dahin verschlagen und dann war ich 9 Jahre dort.
Kannst du Portugiesisch?
Ja.
Então, o senhor Dominique fala português.
O senhor fala português, sim.
Von was hast du gelebt? Was hast du da gearbeitet? Was hast du da gemacht?
Also ich habe für Unternehmen im Ausland gearbeitet. Du hattest ja auch am Anfang USA erwähnt. Vielleicht kann man das auch irgendwie auflösen. Ich habe hauptsächlich damit Geld verdient, dass ich für eine Agentur die Medienbeobachtung und Finanzberichte schreibt in den USA, halt kleine Berichte verfasst habt. Genau, das war sozusagen mein Broterwerb.
Und davon konnte man in Lissabon zu der damaligen Zeit leben?
Ja, davon hätte ich auch in Berlin leben können, ja. Okay, ich habe auch sehr so geringe Ansprüche. Gut.
Genau. Das heißt, du hast aber zuvor schon sehr gut Englisch reden können und schreiben können müssen, ja?
Ja, also ich glaube, mit Sprachen habe ich es allgemein, glaube ich, leicht. Ja.
Und was machst du heute? Wo lebst du?
Also ich bin jetzt wieder zurück in Berlin seit 2018, hatte dann einen kurzen Zwischenstand in der Nähe von Trier. Bin jetzt seit Anfang diesen Jahres wieder zurück im Wedding, im Soldiner Kiez. Ja.
Und arbeitest was? Ich frage natürlich in der Hoffnung, dass es da irgendwie eben auch noch ein literarisches Schreiben weitergibt, zumindest Projekte.
Nee, also ich habe auch schon noch einen Roman geschrieben in der Zwischenzeit. Ich hatte aber auch Kurzgeschichten veröffentlicht dieses Jahr. Aber das ist sozusagen nichts, was mir den Lebensunterhalt bestreitet. Ja.
Wird dieser Roman erscheinen? Um was geht es da? Oder ist es noch zu früh, um ungelegte Eier zu begackern?
Ja, ich glaube, es ist noch zu früh. Ich habe eben schon kurz versucht, darüber zu sprechen und habe gemerkt, dass ich ziemlich ins Eiern komme.
Du willst bei der Literatur bleiben und willst weiter schreiben, wenn es denn ja ökonomisch möglich ist und von der Zeit her und der Kraft her dann möglich ist.
Ja, also werde ich auf jeden Fall. Ich habe festgestellt, also ich hatte jetzt Berufe sozusagen oder Stellen, die mich ganz eingefordert haben und habe dann gemerkt, dass ich mich damit ziemlich schnell an die Wand fahre. Ich brauche sozusagen auch irgendwie ein kreatives Outlet. Und entsprechend habe ich mein Leben jetzt so gestaltet, dass mir der jetzige Job, den ich mache, das ist auch wieder beim Unternehmen für Medienbeobachtung, auch zeitlich einfach den Raum dafür lässt, zu
dann
schreiben.
Genau. Toi, toi, toi. Und die Bitte zum Abschluss als Rausschmeißer noch eine Stelle zu lesen. Okay,
Dankeschön. Also dann lese ich vielleicht eine ganz kurze Stelle. Und zwar ist es eine Stelle, Robert ist in seinem Kinderzimmer nachts und der Vater betrinkt sich mit einem Kollegen aus dem Bergwerk. An der Stelle beschreibt Robert sozusagen, wie er sich in seinem Zimmer, wenn er die Erwachsenen von dem Bergwerksleben sozusagen sprechen hört, wie er sich das Ganze vorstellt. Er, der Vater, redete mit den anderen Bergleuten im Wohnzimmer oft von der Arbeit in den Gruben. In meinem Halbschlaf verwandelten sich ihre Geschichten in abenteuerliches Seemannsgarn. Sie sprachen von Schlagwetter, worin ich einen höllischen Gewittersturm aus stinkenden Gasen vermutete, die vom Mittelpunkt der Erde stammen und ohne Vorwarnung durch den Schacht wehen. Dabei blasen sie die Kumpel in einem Strudel aus Gestein durch ein Labyrinth stockfinsterer Gänge. Ich sah ihre kohleschwarzen Gesichter, die strahlend weißen Zähne, die sie im starken Höllenwind fletschen wie tollwütige Affen. Ihre Tränen umspülten gelben Augäpfel in den schwarzen Höhlen. Die einen rudern hilflos mit den Armen, während sie in ihren sandgelben Overalls umhergeschleudert werden. Andere finden Schutz hinter der Schrämwalze, einem 10 Meter langen Regenwurm mit Zähnen aus Stahl, der darauf abgerichtet ist, Gänge ins Gestein zu fressen. Auf dem glitschigen Wurm reiten sie durch die Unterwelt. Es lässt sich kaum noch atmen, denn die Faulgase breiten sich rasend schnell aus. Einige Männer schaffen es schließlich ins Freie, gerade rechtzeitig, um der Druckwelle zu entkommen, die es hinter ihnen aus dem Stollen speit und dabei Bäume umwirft, als seien es Zündhölzer. Während die Männer erschöpft davonziehen, kriecht die Schrämwalze schnell in den Schlammweiher zurück. Denn das seltene Tier ist blind und über Tage vollkommen orientierungslos. Es würde nach wenigen Stunden austrocknen und sterben.
Vielen Dank, Dominik Bolloff. Vielen Dank, Ralf Schock. Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem literarischen Debüt und einem für uns noch ganz neuen, ganz unbekannten Autor, der mit uns etwas bekannter geworden sein dürfte. Dominik Bolloff, Die Launen der Ziege, erschien im Verlag Conte im Frühherbst 2024.